Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Ist schön, dass Sie alle auf der Leseinsel hier zu uns gefunden haben. Ich fasse mich ganz kurz. Mein Name ist Matthias Höhne. Ich bin vom Albino Verlag und wir haben dieses wunderbare Buch, das heißt Das Letzte, haben wir verlegt. Ich hatte die große Freude, es zu lektorieren. Es ist allerdings das erste von der Autorin. Hahaha, die Steilvorlage musste einmal sein. Ich wollte nur ganz kurz die Handlung oder die Synopsis einmal zusammenfassen. Es geht in dem Roman um eine junge Frau, die ein paar Probleme hat, gelinde gesagt, die einfach nicht so ganz klarkommt mit der Welt. Die hat so ein bisschen den Knacks weg und hat sich eingerichtet in so einer ganz lustigen Anarcho-WG, nenne ich es mal, und lebt so ein bisschen im Status quo. Und sie hat eine Messi-Mutter und diese Messi-Mutter muss aus ihrer Wohnung raus und deswegen bleibt an der Ich-Erzählerin dann die Aufgabe hängen, dass sie das Leben ihrer Mutter aufräumen muss, denn die Mutter kann das selber nicht übernehmen, da sie im Krankenhaus landet. Und es ist am Ende ein Roman, es geht um ungewollte Veränderungen und es geht auch darum, dass man lernen kann, damit umzugehen. Und dass man auch mit ungewollten Veränderungen, unvorhergesehenen Sachen fertig werden kann. Also es ist eigentlich ein ganz hoffnungsvolles Buch. Und wir hören jetzt wir hören zwei Stellen.
Drei Stellen.
Mensch, das ist hier Premiere. Wir hören jetzt drei Stellen von der Autorin Dietlin Falk gelesen, die hier neben mir sitzt. Und ich mache die Bühne jetzt mal frei.
Ja, danke schön, dass ihr da seid. Der erste Teil oder das erste Kapitel, aus dem ich lesen möchte, heißt Brockhäuser. Meine Mutter war immer da, wenn ich kam. Ich musste mich nicht ankündigen. Sie machte die Tür einen Spalt weit auf, sodass ich gerade hindurchpasste und sagte, da bist du ja. Allerdings konnte man die Tür auch gar nicht ganz öffnen, denn dahinter türmten sich die Postwurfsendungen der letzten Jahre und das, was normale Menschen als Altglas bezeichnen, bei meiner Mutter aber war es eben nur Glas. Der erste Blick war immer der wichtigste. Er sagte mir, wie sie drauf sein würde, ob sie geistig anwesend war oder nicht, besoffen oder nicht, ob sie wütend werden würde, wie groß ihre Scham in der Wohnung und meine Scham auf der Straße sein würden und so weiter. Manchmal reichte der erste Blick als Entwarnung und mein flauer Magen beruhigte sich. An guten Tagen lächelte sie mich an, kochte Kaffee und fragte, ob ich auch gelesen hätte, Alzheimer gehöre bald der Vergangenheit an. Dann erkundigte sie sich nach meinem Leben und es machte ihr nichts aus, wenn das einzig Erzählenswerte war, dass ich ein neues Poster aufgehängt hatte. Sie schenkte mir trotzdem ein Marzipanherz zum Abschied, bei dem die Schokolade schon einmal geschmolzen war. Doch manchmal wusste ich sofort, dass ich möglichst schnell würde flüchten müssen, dass mein Tag gelaufen war und der Tag darauf auch. Ich wusste nur noch nicht, wohin. An dem Tag freute sie sich, als ich mich durch den Türspalt schob. Sie hatte sich einen grün-weißen Schal wie einen Turban um den Kopf geknotet und fand es schön. Sie zerrte eine Kiste aus einer Ecke hervor und zeigte mir eine vergilbte Brockhaus-Edition, die sie in einem Hinterhof gefunden hatte. Ich sagte, sie hätte doch schon eine, und sie sah mich verständnislos an, so als müsse sie sehr geduldig mit mir sein, als sei ich erst 6 Jahre alt und verstünde einfach noch nicht sehr viel von dieser Welt. Denn meine Mutter würde sie alle mitnehmen, wenn sie sie fände. Alle. Sämtliche Brockhaus-Editionen von 1809 bis heute. Sie würde erst ein Brockhaus-Zimmer machen und dann eine Brockhaus-Küche. Sie würde so viele Brockhäuser in ihre Wohnung bringen, bis sie sich selbst förmlich aus der Wohnung hinausgestopft hätte. Sie würde einfach eines Tages nicht mehr hineinpassen, und statt ihr selbst würden dann eben uralte Lexika dort wohnen. Sie sah sich nach etwas um, was sie mir noch zeigen konnte. Ein Jutebeutel von einem Reformhaus in Hamburg. Hamburg, das Tor zur Welt. Sie freute sich. Wieder einzelne Schuhe, Männerschuhe zumeist. Im Flur standen 3 riesige, welke Palmen, von denen ich nicht wusste, wie sie die hier raufgeschleppt hatte. Meistens kam sie schon aus der Puste, wenn sie ihr eigenes stattliches Gewicht die Stufen hochhiefte. Ich öffnete möglichst beiläufig die Fenster, damit sich der Geruch, der sich die letzten Wochen über angestaut hatte, ein wenig verflüchtigte. Bei diesem Geruch handelte es sich um eine eigenartige Mischung aus verrauchter, muffiger Luft, die sozusagen die Grundnote bildete, und ein paar scharfen Einzelgerüchen, die je nach Standort innerhalb der Wohnung wechselten. Die verrottenden Palmen und die alten, vergammelten Bücher rochen nach feuchtem Verlies. Die Müllsackecke in der Küche stank jedes Mal anders, aber immer verfault. Sie erstreckte sich mittlerweile schon um den kleinen Plastiktisch und die zwei Klappstühle herum. Alles wucherte immer weiter um alles andere herum, wie ein Beet aus unnützen Gegenständen und Lebensüberresten. In der Pfandecke roch man die letzten Bierpfützen in den Flaschen, auf denen sich kreisrunde, grüngraue Schimmelteppiche bildeten wie kleine Inseln, auf denen niemand leben mochte. Und die Kippenstummel, die ja auch aufbewahrt wurden, sie füllten langsam aber sicher eine Keksdose mit Schneeflocken und Lebkuchenmännern drauf und ließen sich bestimmt noch zu irgendetwas gebrauchen. Man konnte den Resttabak aus den Stummeln kratzen und neue Kippen davon drehen. All das bildete den Geruch, bildete die gesamte Luft der Wohnung, in der meine Mutter lebte. Meine Mutter lüftete nie und hielt die Fenster und Gardinen geschlossen, als hinge ihr Leben davon ab. Sie tat vieles so, als hinge ihr Leben davon ab. Das ganz schlimme Zimmer, in das ich nie einen Fuß setzte, roch man auch, obwohl die Tür verschlossen war. Paradoxerweise war meine Mutter innerhalb ihrer Haufen und Stapel auf ihre Art äußerst penibel, was Ordnung und sogar Sauberkeit anging. In ihrer Wohnung gab es keine Käfer, Schaben oder Mehlwürmer, die hinter den Bildern an der Wand und in der Kühlschrankdichtung herumwuselten. Sie machte regelmäßig sauber, so gut es ging, bestand auf Untersetzern für Gläser und Flaschen und ärgerte sich furchtbar, wenn ich aus Versehen einen Stapel umwarf oder irgendetwas gedankenversunken von A nach B räumte, weil sie es dann angeblich nie wiederfand. Es konnte sein, dass man mit einer unbedachten Bewegung etwas umstieß und somit zunichte machte, woran sie tagelang gearbeitet, gebastelt, herumsortiert hatte. Und dann konnte es wiederum sein, dass sie einen solchen Tobsuchtsanfall bekam, als hätte man ihr geradewegs ins Gesicht gespuckt. Alles, was sie besaß, war ihr nicht nur wichtig. Es war erstens ein Teil von ihr, eine beinahe körperliche Erweiterung ihrer selbst. Und zweitens hatte sie eine klare Vorstellung davon, wozu sie es demnächst gebrauchen würde. Sobald sie etwas in den Händen hielt, hatte sie es auch schon emotional aufgeladen, es in die eigene Zukunft, das eigene Überleben mit eingebaut. Bei allem war es besser, es zu haben, als es nicht zu haben. Dinge wurden binnen Sekunden lebensnotwendig und selbst die Müllsäcke in der Küche blieben ewig liegen, da ja vielleicht jemand mit Hund vorbeikommen könnte und dann würde sich der Hund sicher über ein paar Essensreste freuen oder der alte Joghurtbecher könnte zum Wassernapf umfunktioniert werden oder vielleicht könnte man die überstehenden Plastikschnüre des Sackes später noch abschneiden, um damit eine Tüte Tiefkühlgemüse zuzuknoten. Dass meine Mutter, abgesehen von ihrem einzigen Freund und Saufkumpanen Hilmar und mir, niemals Besuch bekam, ja sogar niemand in die Wohnung gelassen hätte, selbst wenn jemand sie hätte besuchen wollen, spielte dabei keine Rolle. Auch nicht, dass weder Hilmar noch ich einen Hund besaßen. Ich hatte früh gelernt, dass das Verhalten meiner Mutter mit Logik ungefähr so viel zu tun hatte, wie Liebeskummer mit dem Satz des Pythagoras. Der Müll machte mir am meisten Sorgen, denn natürlich hatte ich Angst davor, dass das alles mit der Zeit schlimmer werden würde und die Würmer irgendwann kämen. Bei jedem Besuch leierte ich meiner Mutter ein paar Säcke aus den Rippen, die ich nach langer Diskussion unten in die Tonne werfen durfte, nachdem ich sie davon überzeugt hatte, dass jeder normale Hund an dem verfaulten Inhalt krepieren würde und sich eine Müslischale doch ebenso gut zum Wassernapf eignete wie ein leerer Joghurtbecher. Beim Müll hatte meine Mutter mit viel Geduld ein Einsehen und manchmal glaube ich sogar, sie war dankbar dafür, wenn ich die stinkenden Tüten über die Schwelle aus der Wohnung hinaustrug, da sie es nie gekonnt hätte. Für sie selbst war die Wohnung eine Einbahnstraße, es gab nur eine Richtung und was einmal hineingebracht worden war, blieb, wenn es nach ihr ging, für immer dort. Hinsehen konnte sie allerdings nicht, war der Müllmoment gekommen, ging sie ins Badezimmer und tat so, als wäre nichts und ich nahm so viele Säcke, wie ich mit ausgestreckten Armen tragen konnte und schaffte sie weg. Als wir an diesem Tag rausgingen, fing mich auf dem Flur wieder einmal die scheußliche Nachbarin ab. Eine Frau wie eine Zitronenpresse, mit falschen Fingernägeln und aufgebauschten Haaren und Bauchwegunterwäsche. Wahrscheinlich verbrachte sie ihre Tage vor dem Türspion, um auf mich zu warten. Sie zog mich unwirsch am Oberarm in eine Ecke und begann ihren Beschwerdevortrag über meine Mutter. Sie tat nur so, als würde sie flüstern. Eigentlich wollte sie, dass meine Mutter alles hörte und sich schämte. Also dieser Gestank und der Krach, da wolle man in Ruhe Tagesschau gucken und dann rumple es nebenan andauernd. Sie, die Nachbarin, habe ja auch Mitleid, aber genug sei genug, eine von Rumpeln zerhackte Tagesschau. Wo käme man denn dahin? Ich stand da und konnte mich nicht bewegen. Wie ein williger Staubsauger sog ich ihre ganzen Beschwerden in mich auf, dabei wollte ich ihr einfach nur eine Ohrfeige geben. Es tut mir leid, auf Wiedersehen. Wiedersehen! Sie würde niemals verstehen, dass das, was sie für die Lösung hält, das Aufräumen, meiner Mutter mehr Angst macht als der Gedanke, irgendwann nicht mehr in die eigene Wohnung zu passen. Dass sie dann das einzig Gute in ihrem Leben hergeben müsste, und wer will das schon? Meine Mutter mag ja geisteskrank wirken, aber in dieser Hinsicht ist sie doch wie jeder andere Mensch. In diesem Festhalten, geradezu beängstigend normal, ist sie gerade in diesem einen Punkt. Draußen war alles so wie immer, es schien sogar die Sonne. Erst jetzt sah ich, dass der Schal, den meine Mutter um den Kopf trug, ein Fanschal von Werder Bremen war. Er hatte in einem Baum gehangen, hatte sie gesagt. Die Leute guckten, aber ich war schon ganz klein, winzig. Ich verschwand in der frischen Luft. Sogar durch die Poller auf der Straße konnte ich hindurchgehen wie eine Erscheinung. Wie der Geist einer treuen Tochter, die tat, was sie konnte. Auch als ihre Mutter einen Socken aufhob, der am Straßenrand lag, als sie ihren vom hohen Polyesteranteil knisternden Pullover auszog und ihr schwerer weißer Bauch unter dem T-Shirt heraushing, sie lächelte. Sie schloss die Augen und reckte ihr Gesicht in die Sonnenstrahlen. Ich war froh, dass sie in diesem Moment vermutlich glücklich war, sogar meine Hand drückte sie einmal kurz mit rauen Fingern. Ich dachte noch, dass ich ihr Creme mitbringen würde beim nächsten Mal, denn zu diesem Zeitpunkt auf der Parkbank in der Sonne hatte ich nicht den geringsten Schimmer, dass meine Mutter schon bald ganz andere Dinge brauchen würde als irgendeine fetthaltige Handcreme.
So, das war die erste Stelle. Ich springe jetzt ein bisschen im Text zu einer Stelle, an der die Tochter erfahren hat, dass ihre Mutter jetzt aus dieser Wohnung raus muss und sie zum Amt fährt und irgendwie versucht, das zu regeln. Das Kapitel heißt Das mit Leo. Am nächsten Morgen rührte ich in meinem weicher und weicher werdenden Müsli herum, bis mir schlecht war, schob die Schale möglichst weit weg von mir und machte mich fertig. Ich musste zum Amt. Sowas macht niemand gerne, zum Amt gehen. Das Warten nervt und die Komplikationen nerven, die Formulare, die man nicht ausfüllen kann, sodass man sich vorkommt wie der allerletzte Vollidiot, die ellenlangen Bürokratenwörter nerven und die ewigen Kopien und Nachweise, die einem fehlen, die man verloren hat, obwohl es einfach nicht sein kann, dass man genau diesen einen wichtigen Wisch jetzt ernsthaft verloren hat. Doch für mich war das Schlimmste an diesen Behördengängen das Schrumpfen. Mit jedem Schritt im üblichen Ablauf auf dem Amt wurde ich kleiner. Wenn mich der Mann am Empfang geringschätzig ansah, wenn ich merkte, wie lange alles dauern würde und die Blicke der anderen Wartenden nicht ertrug, es war ein Jammer, dass die geteilte Erniedrigung nicht dazu führte, einander komplizenhaft Mut zuzulächeln, sich wortlos gegen den gemeinsamen Feind in Büro Nummer 2b bis 5f zu verschwören. Auf den Fluren herrschte ein Gefühl von jeder gegen jeden. Wenn die Sachbearbeiterin, die mich natürlich nicht leiden konnte, dann seufzte oder schlimmer noch, sowas wie machte oder oder wegen irgendeiner Fristüberschreitung tadeln mit der Zunge schnalzte und jede ihrer Fragen mit »Aber wieso haben Sie denn nicht?« oder »Ist Ihnen denn nicht klar, dass?« anfing, dann konnte man mir förmlich beim Wenigerwerden zusehen. Wie Alice im Wunderland schrumpfte ich auf die Größe eines schuldbewussten Däumlings zusammen, der auf dem Bürostuhl stand und Entschuldigungen fiepte. Dass ich den Kopf für meine Mutter hinhalten musste, die sich natürlich nicht rechtzeitig um Dinge kümmerte und ständig irgendwelche bürokratischen Karren vor die Wand fuhr, war der Sachbearbeiterin völlig egal. Ich war die Tochter der Übeltäterin, ihre Gene waren auch meine Gene und so bekam ich eben die Standpauken ab. In der Straßenbahn roch es nach feuchten Pommes. An die Scheibe, hinter der die Stadt vorüberglitt, hatte jemand einen knallbunten Aufkleber geklebt. Er zeigte so ein hässliches Mandala-Muster und in der Mitte stand »Life is beautiful«. Um nicht von der Angst derart gelähmt zu werden, dass ich nicht würde aussteigen können, stellte ich mir vor, dass es heute eine neue Sachbearbeiterin gäbe, eine junge, nette, die mich pädagogisch wertvoll anlächelte und der ich mein Problem ungewohnt kohärent würde schildern können. Vielleicht war die alte Sachbearbeiterin ja vom Pferd gefallen oder machte gerade Urlaub auf Norderney und die Vertretung würde sagen, ach herrje, Sie Arme, da haben Sie ja ein ganz schönes Päckchen zu tragen. Und anschließend würden wir gemeinsam eine Lösung finden und alles wäre, den Umständen entsprechend, in Ordnung. Prall gefüllt mit Erleichterung und Dankbarkeit würde ich mich dann auf den Rückweg machen, um die 10 Stunden Schlaf nachzuholen, die mir von letzter Nacht fehlten. The End.
Kurz bevor ich aussteigen musste, zog ich einen großen schwarzen Aufkleber von Kackschlacht aus der Tasche und überklebte damit das Mandala. Das Amt lag etwas außerhalb der Stadt an einer vierspurigen Straße, über die den ganzen Tag Autos und LKW und Straßenbahnen brausten. Wenn man sich dann durch die komische Drehtür manövriert hatte, bei der man weder zu schnell noch zu langsam gehen durfte, um den Mechanismus nicht abrupt anzuhalten und wie jemand dazustehen, der sogar zu blöd war, um durch eine Drehtür zu gehen, dann war die Stille im Innern des Gebäudes plötzlich so total, dass sie einem nahezu gewaltsam entgegenschlug, falls Stille das kann. Dann musste man eine Nummer ziehen. Im Amt war alles grau, graue Gänge, graue Stühle, graue Sachbearbeiter. Die wartenden Menschen sahen aus wie platte Reifen oder eingeknickte Regenschirme und das penetrante Surren der Lüftungsanlage legte sich wie unheilvoll monotone Hintergrundmusik über die langen Gänge. Sofort stellte ich mir vor, Jack Nicholson käme mit seinem irren Grinsen und einer Kettensäge um die Ecke. Wenn man hier saß und saß und saß, konnte man meinen, an diesem Ort sei noch nie etwas Gutes passiert, geschweige denn gelacht worden. Allen Wartenden war anzusehen, dass sie sich innerlich darauf vorbereiteten, ihr Sprüchlein aufzusagen, sobald ihre Nummer angezeigt wurde. Mir ist während der Probezeit gekündigt worden. Ich kann meine Miete nicht mehr bezahlen. Mein Partner hat mich rausgeschmissen. Meine Schwester hat mich rausgeschmissen. Mein Vater hat mich rausgeschmissen. Ich habe das Formular verloren. Ich weiß nicht, was ich da reinschreiben soll. Ich weiß nicht, was das heißen soll. Ich brauche einen Wohnberechtigungsschein. Was ist ein Wohnberechtigungsschein? Meiner Mutter ist die Wohnung gekündigt worden und sie ist ein Messi und ich weiß nicht, wie ich das hinkriegen soll. Tut mir leid, tut mir leid, tut mir leid. Bitte helfen Sie mir. Die Sachbearbeiterin war heute ein Vertretungsmann mit Glatze und schlecht sitzendem Anzug, der so aussah wie jemand, der nur lächelt, wenn ihn die Sonne blendet. Gelangweilt musterte er mich, als ich, Nummer 84739, ihm gegenüber Platz nahm, die Beine krampfig übereinander schlug und die Handflächen noch tiefer als sonst dazwischen schob. Gemustert zu werden ist für mich das Schlimmste, als würden Eiswürfel nasskalt über mich gleiten. Mein Herz hämmerte so stark, dass ich Angst bekam, er könne es durch meinen dünnen Pullover sehen, und für einen kurzen Augenblick drehte sich das Büro einmal im Kreis um mich herum. Ich fragte mich, ob er es auch bemerkt hatte. Der Mann klickte mit seinem roten Kugelschreiber. Ja, ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Ich schrumpfte. Er merkte es nicht, aber ich merkte es. Meine Schuhe berührten plötzlich nicht mehr den Boden. Ich saß auf dem Stuhl wie ein Kind auf einer Mauer, das mit den Beinen baumelt und sich plötzlich nicht mehr traut, so tief herunterzuspringen. Da ich so unmöglich sprechen konnte, griff ich schnell in meine Tasche, holte das Schreiben des Vermieters hervor und hielt es dem Sachbearbeiter hin, wie man einen Hund mit einem Knochen beruhigt. Er seufzte, musterte mich noch einmal und fing an zu lesen. Mein Blick blieb an dem letzten gekräuselten Haar hängen, das noch auf seiner ansonsten spiegelglatten Stirn ausharrte. Als er fertig war, wedelte er mit dem Brief. Ja, und? Ich schrumpfte. Gleich würde ich mich auf das Polster stellen müssen. Meine Mutter muss in 3 Wochen aus ihrer Wohnung. Sie braucht eine neue. Er zog die Augenbrauen zusammen und schaute wieder auf den Brief. Der ist doch schon uralt. Warum haben Sie sich nicht früher mit uns in Verbindung gesetzt? Sie hat es mir nicht gesagt. Und warum kommt Ihre Mutter nicht selber? Ich versuchte zu atmen, aber es ging nicht. Ohne Luft keine Worte. Ich zuckte mit den Schultern. Er atmete einmal kurz genervt durch die Nase aus. Na, Sie sind ja lustig. Kaum schüttelte er den Kopf und fing an, auf seine Tastatur einzuhacken, als hätten sich seine Hände urplötzlich in 2 ärgerlich steppende Spinnen verwandelt. Er ließ mich jetzt zappeln. Das kannte ich schon. Die ellenlangen Sekunden, bevor die Daumenschrauben enger geschraubt wurden. Wie beim Zahnarzt, wenn er einem in den weit aufgerissenen Mund sieht und nichts tut, außer sorgenvoll irgendwelche Zahlen- und Buchstabenkombinationen zu diktieren, damit man die Lektion auch lernt. Morgens Elmex, abends Aronal. Der Drucker sprang an. Der Sachbearbeiter hackte und hackte, räusperte sich, schüttelte den Kopf, sah noch einmal auf das Schreiben, hackte, hackte. Irgendwann war er fertig. Eine neue Wohnung müssen Sie selber suchen und die Kostenübernahme müssen Sie dann eigentlich rechtzeitig bei uns beantragen. Dem sind Sie ja nun nicht nachgekommen. Ich muss Ihnen wohl nicht sagen, dass sowas für gewöhnlich ein paar Monate dauert. Der Arbeiter rollte mit seinem Stuhl zum Drucker und wieder zurück und hielt mir ein Formular hin. Das füllen Sie aus, wenn Sie eine Wohnung gefunden haben. Unten sind die notwendigen Bescheinigungen aufgelistet, die Sie für einen vollständigen Antrag mit einreichen müssen. Das Formular war mittlerweile größer als ich. Ich wusste nicht, wie ich es nach Hause tragen sollte. Und was mache ich so lange mit meiner Mutter? Er lehnte sich zurück, blinzelte gelangweilt und klickte noch einmal mit seinem Kugelschreiber, während er mich ansah wie ein extrem seltenes, furchtbar hässliches, exotisches Jungtier im Zoo, von dem man nicht so richtig glauben konnte, dass die Evolution so etwas hervorgebracht hatte und dass es nun obendrein auch noch eigenständig am Leben blieb. »Das hätten Sie sich früher überlegen sollen«, sagte er schließlich. »Eine Liste mit Notschlafstellen finden Sie im Internet.« Dann deutete er mit dem Kopf in Richtung Tür. Ich dachte darüber nach, ob es vielleicht Menschen gab, denen die Sorgen anderer Vergnügen bereiteten, weil es eben nicht die eigenen waren, und ob sich diese Art Mensch vielleicht mit Vorliebe hier auf dem Amt bündelte, auf der anderen Seite des Schreibtischs. Dann rutschte ich wie ein winziger Feuerwehrmann am Stuhlbein hinunter und tippelte mit dem Formular im Schlepptau über die Auslegeware. Ich passte unter der Tür durch. Und jetzt kommt noch eine kleine Stelle, weil die Protagonistin auch noch, sagen wir mal, ungünstig verliebt ist in ihren besten Freund. Leo war mein platonischer siamesischer Zwilling. Er hatte schwarzes Stroh auf dem Kopf und war hübsch hässlich und ich liebte ihn. Das machte mich manchmal so traurig, dass ich mich übergeben musste. Ich konnte das geräuschlos, ließ schnell ein Dutzend Blatt Toilettenpapier in die Kloschüssel fallen und dann war der Vorgang fast zärtlich. Hingabe. Ich liebte Leo, weil er auf Fotos nicht lächelte, weil seine Stimme etwas mit meinem Rumpf machte, das ich nicht beschreiben konnte, und weil ich den Leo hinter seiner abgebrühten, ruppigen Fassade sehen konnte, den traurigen, abgefuckten Leo, der den Kopf hängen ließ, wenn gerade niemand hinsah, der die Welt zertrümmern und neu aufbauen wollte, der nicht wusste, was das alles hier sollte, was es zu bedeuten hatte, genau wie ich, dem es vor der Zukunft graute, wenn Zukunft bedeutete, aufzugeben und sich wie ein abgebrochener Ast vom Lebensfluss fortspülen zu lassen, zu arbeiten, zu kaufen und zu sterben. In alledem waren wir uns sehr ähnlich und natürlich liebte ich ihn, weil ich etwas von mir selbst in ihm wiedererkannt hatte. Von außen wirkten wir wie Tag und Nacht, aber innerlich waren wir ein und dasselbe Morgengrauen. Leo war für mich so außergewöhnlich, weil er im Gegensatz zu mir die Dinge aussprechen konnte. Bei ihm schwirrte nicht alles in heillosem Durcheinander im Kopf herum wie ungelotster Flugverkehr. Die meiste Zeit war es sogar so, vor allem wenn er ein paar Bier getrunken hatte, dass er schon losredete, bevor er nachgedacht hatte, deshalb war seine Nase auch so krumm. Der Gedanke, dass Leo sich tatsächlich schon geprügelt hatte, dass er vor so etwas keine Angst hatte, dass es ihm egal war, was passierte, übte auf mich eine völlig unangebrachte und daher umso stärkere Anziehung aus. Ich wusste natürlich ganz genau, dass sich zu prügeln nicht sehr rühmlich war, egal mit wem oder warum, aber wenigstens hatte Leo es getan und tat nicht nur so, als ob. Er tat bei nichts so, als ob, und das gefiel mir über alle Maßen. Die Worte, die Leo aussprach, gehörten ihm, wurden von ihm gemacht, so ein Gefühl kannte ich nicht. Er gehörte zu der seltenen Sorte Mensch, denen der passende Spruch im passenden Moment einfiel, nicht erst 3 Tage später unter der Dusche. Deshalb war es immer sehr unterhaltsam, mit ihm unterwegs zu sein. Wenn wir uns zum Beispiel im Kino gerade hinsetzen wollten und jemand von einem anderen Platz aus anmerkte, die Plätze seien leider freigehalten, sagte Leo, oh sorry, ich habe eure Handtücher nicht gesehen. Leo hatte Worte für alles und jeden. Er warf damit um sich, als würde er Hühner füttern. Da war zum Beispiel Leo zum Thema die Reichen. Die Reichen, das sind die mit den teuren Jeans und den guten Zähnen. Man kann sie schon von Weitem erkennen, weil sie auf eine ganz bestimmte Art gelangweilt unzufrieden aussehen. Und ihnen fehlt der Unterschichtenreflex, anderen Menschen auszuweichen. Haben sie nicht, machen sie nicht. Die Reichen gehen dir nicht aus dem Weg, die erwarten, dass du ihnen Platz machst. Probier's aus, ist so. Leo hieß eigentlich Leonard und dann noch ein paar andere Vornamen, die alle nach Kaiserzeit klangen, und er hatte die mit Abstand reichsten Eltern von uns allen. Nur redete er kaum mehr mit ihnen. Die einzige Verbindung zwischen Eltern und Sohn war ein gelber Briefumschlag, in dem ihm seine Mutter jeden Montag ein paar Stellenanzeigen schickte, sozusagen als Wink mit dem gesamten Palisadenzaun. Manchmal konnte man meinen, sie seien für einen anderen Sohn bestimmt und nur versehentlich an Leo adressiert worden. Er guckte sich die Anzeigen nicht an, aber ich warf manchmal einen Blick darauf. Vielleicht, weil ich es mochte, das Messer unter die Lasche des Umschlags zu schieben und das feste Papier zu durchtrennen. Ritsch, ratsch. oder weil ich selbst nie Briefe bekam. Die Berufsbezeichnungen sagten mir nichts, aber um sie ging es auch gar nicht. Es ging gar nicht mehr um den Inhalt des Briefes. Der Brief selbst war die Nachricht. Leo studierte seit geraumer Zeit eine Fächerkombination, die schon relativ häufig gewechselt hatte und die sich von daher niemand von uns mehr merken konnte. Wie so viele hing er an der letzten Hausarbeit fest, die nun schon seit Monaten bei einem gleichgültigen Dozenten überfällig war und sich beliebig nach hinten verschieben ließ. Deshalb hatte er schon einmal seinen Monitor gegen die Wand geworfen, weil sich die ersten Seiten einfach nicht füllen ließen. In der Wand war dann wochenlang ein Krater gewesen, bis Motze ihn wieder zugespachtelt hatte. Leo verlangte nichts von mir. Keine Worte, keine Berührungen. Er merkte, wenn es mir schlecht ging, dann erzählte er mir etwas von der Welt, von spiegelnden Salzwüsten und schlängelndem Nordlicht und Baumtomaten. Er nahm mich bedingungslos ernst. Das war vermutlich seine größte Leistung, wenn man bedachte, was für ein abstruser Mensch ich war. Aber Leo hatte auch Angst vor mir. Ich sah es an einem Flackern in seinen Augen, einer gewissen Art, die Kiefer aufeinander zu pressen, wenn ich mit meinem Rezept in der Hand von Dr. Mabuse zurückkam. Ein misstrauisches, furchtsames Lauern. Er hasste meine Tabletten auf eine Art, die eigentlich Menschen vorbehalten war. Mir war klar, dass Leo und ich uns unverhältnismäßig viel und lange ansahen, als würden wir uns mit Blicken nicht ausziehen, sondern anziehen. Und manchmal, wenn aus dem gesamten verschwommenen Raum nur noch unsere vier Knopfaugen herausstachen und alles stillstand, dann stellte ich mir vor, dass Leo vielleicht auch das Ungesagte in sich haben könnte, genau wie ich. Das Ungesagte brachte mich in Leos Nähe, aber nicht zu nah. Es war ein Schauspieler, der mich hinter seinem breiten Kreuz verschwinden ließ. Es hielt mich davon ab, aufzuspringen und meine Hände in Leos Haaren zu vergraben und immer tiefer zu greifen bis unter seine Schädeldecke und meine Zähne in seine glatte Schulterhaut zu verkeilen und zuzubeißen bis in sein Schlüsselbein und dann auch meine Beine um seinen Oberkörper zu schlingen, bis es nicht mehr fester ging, wie ein Schraubstock aus Knochen, Muskeln und Haut. Das Ungesagte hing wie ein Kühlaggregat in meinem Magen und deshalb saß ich weiterhin friedlich und gefasst auf dem Sofa neben Leo und rührte mich nicht. Das Ungesagte fand immer einen winzigen Kanal, durch den ich trotz meiner zugeschnürten Kehle in Leos Anwesenheit doch noch atmen konnte. Es rettete mich. Es hielt mich in der Schwebe. Es brachte mich in Leos Nähe, aber nicht nahe genug. Es war im Übrigen nicht schwer, Leo zu lieben. Viele Frauen taten das. Meine Mitbewohner schlossen auf Partys immer Wetten darüber ab, welcher unbeholfene, großäugige Dorftrampe mit Strähnen in den Haaren und langweiligem Lehrberuf sich Leo an dem Abend mal wieder an den Hals schmeißen würde. Und es war wirklich so. Wie dicke, ungeschickte Fliegen brummten sie in freudigem Kamikaze in sein Netz hinein. Das hatte etwas damit zu tun, wie Leo Frauen ansah, ansehen konnte, wenn er wollte. Dass die Wahl allein bei ihm lag, war der entscheidende Botenstoff, der sie anlockte, der sie besoffen machte, sobald Leo ihren Blick erwiderte. Ich weiß nicht warum, aber scheinbar sehnten sich all diese Frauen danach, willenlos zu sein, in jemandes Hand weich zu werden, zu zerfließen, sogar danach verletzt zu werden, solange es nur Leo war, der sie verletzte. Als wäre ihr Leid dann eine Auszeichnung, die sie sich an die Brust pinnen konnten, als würden sie die Nadel einfach direkt durch die obersten Hautschichten hindurchstechen und sagen, seht her, es hat wehgetan, aber es war jede Sekunde wert und ich würde es wieder tun, wenn er mich nur zurückrufen würde. Objektiv betrachtet war das alles sehr dumm. Man konnte fast sagen, Frauen würden dumm in Leos Gegenwart und ich konnte ihm noch nicht einmal einen Vorwurf daraus machen, dass diese Willenlosigkeit sie in Eintagsfliegen verwandelte. Mein Mitleid für sie hielt sich, wie Mitleid für tote Motten unter der Glühbirne, in Grenzen. Aber ab und an war eben auch mal eine tolle Frau dabei, eine, die Leo die Stirn bot und interessant war, und in den Monaten, in denen sie dann bei uns auf dem Sofa saß und redete und schön aussah, ließ ich mir zwar nichts anmerken, aber innerlich wurde ich dann zu einem harten, schwarzen, knorrigen Stück Holz. Ich wand mich und meine Gefühle korkenzieherhaft um meine eigene Achse. Ich schnürte sie ab, bis die andere Frau nach viel Geschrei und Herzblut wieder verschwunden war und ich mich aus meiner starren Verrenkung lösen konnte. Um das Schicksal dieser Frauen nicht zu teilen, hatte ich mit der Zeit gewisse Taktiken und Ablenkungsmanöver entwickelt, um Leo von mir oder mich von ihm fernzuhalten. Ich bin ein sehr vorsichtiger Mensch. Unsere beiden Zimmer lagen sich gegenüber wie zwei Paar Lippen, die sich immer nur fast berührten. Der Schritt über den Flur war der immerwährende Abstand, der zwischen uns lag. Ein Sicherheitsabstand. weil ich das alles wusste und Leo trotzdem liebte. Und weil es bei mir nicht bloß eine Nadel durch die Haut wäre, sondern ein Fleischerhaken mitten durch den Rippenkasten, an dem ich hängen und langsam, ganz langsam an dem Gedanken ausbluten würde, dass nichts und ganz besonders nicht Liebe von Dauer ist. Dankeschön.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.